Seit ihrem großen Durchbruch im Hitler-Drama Der Bunker, das vor 17 Jahren mehr als 4,5 Millionen Besucher ins Kino lockte, zählt Alexandra Maria Lara zu den Top-Schauspielerinnen Deutschlands. Sie überzeugt sowohl in Dramen wie Der Bader-Meinhof-Komplex oder Der Falcolini, als auch in Hitkomödien wie Der geilste Tag. Auch in internationalen Produktionen wie Geostorm oder The King's Man wird sie gerne besetzt. Im tragikomischen Roadmovie Töchter, das jetzt in den deutschen Kinos angelaufen ist, spielt sie neben Birgit Minichmayr und Josef Bierbichler eine Frau mit Vaterkomplex. Ich spreche mit Alexandra über Eltern-Kind-Konflikte und überhöhte Erwartungshaltung, Übereifer in der Kindererziehung, Dankbarkeit und Elias Mbarek, dem sie demnächst im Kino das Leben schwer machen wird. Alexandra hat mir verraten, warum ihr zurückliegendes Lebensjahrzehnt für sie voller großer Herausforderungen steckte, warum es ihr unglaublich wichtig ist, so flexibel wie möglich zu bleiben und dass sie zu oft viel zu streng mit sich selbst ist. Wenn du wissen möchtest, welcher kluge Spruch fürs Leben ihr bis heute im Kopf herumspukt, warum sie in manchen Momenten auch an Schicksal und Vorhersehung glaubt und wieso es ihr bis heute nicht leicht fällt, sich rundum selbst zu mögen, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Alexandra Maria Lara.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Alexandra, ich freue mich so, dass ich dich heute begrüßen darf. Herzlich willkommen in meiner Show.
Dankeschön, danke Alexander.
Wie sieht für dich ein geschmeidiger, schöner Start in den Tag aus?
Also an einem geschmeidigen Tag steht nicht so viel auf meiner To-Do-Liste. Ja. Ansonsten stehe ich nämlich auf und denke schon direkt, oh mein Gott, heute muss ich mindestens das und das schaffen. Also geschmeidiger Tag, kurze To-Do-Liste. Ich brauche mal einen richtig leckeren Kaffee am frühen Morgen. Dann geht der Tag schon mal sehr gut los, ja. Und ja, so ein Morgen im Urlaub, weil ich fliege nämlich am Sonntag in den Urlaub.
Yes.
Yes. Und ich bin so urlaubshungrig gerade.
Ibiza?
Nein, Kreta.
Du bist Ibiza untreu geworden.
Nein, aber ich liebe Ibiza. Ja, Ibiza war auch so schön. Ja, ich weiß, du lebst du jetzt.
Naja, ich habe ein zweites Zuhause. Also es wäre schön, wenn ich da leben könnte. Mein Mann, der will jetzt langsam übersiedeln. Ja? Aber ja, es ist ein Traum. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Demnach am besten einen Tag, wo du nichts zu tun hast.
Genau.
Wie startest du denn dann mit einem richtig gepflegten Frühstück? Oder bist du eher so ein Mäuschen, was Frühstück angeht und isst dann später mehr?
Es kommt total drauf an, ehrlich gesagt. Am meisten mag ich Frühstück, wenn ich nicht zu Hause bin. Also frühstücken gehen oder eben im Urlaub frühstücken oder auch bei der Arbeit. Da machen die ja morgens immer, wenn man egal zu welcher Uhrzeit ankommt, auch 6 Uhr früh, sind die Damen und Herren vom Catering sind dann ja schon da und machen einem vielleicht auch ein Ei oder, also das liebe ich immer am meisten. Zu Hause konzentriere ich mich wirklich immer erstmal auf meinen Kaffee und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin richtig wach, dann kommt auch der Hunger. Aber es kann auch einfach nur Müsli mit Milch sein.
Ja, aber das ist bei mir auch so Standard. Wobei ich witzigerweise, ich liebe mittags ein Cappuccino und manchmal auch abends, wobei das ja ein No-Go ist, wie man immer wieder von Italienern hört. Das ist also absolut das
geht nicht.
Allerletzte. Aber so Kaffee, ich kann auch ohne Kaffee, aber jeder ist da ja anders.
Ja.
Und, aber Kaffee ist für dich ein Muss, ne?
Hast du ja gesagt. Wieso, was trinkst du? Grünen Tee oder
nee,
was?
Nur stilles Wasser, ach so, komischerweise. Stilles Wasser.
Also, ja, das ist ja ganz extrem gesund.
Ja,
wenn du
aber
das jetzt auch noch aufwärmen würdest.
Stimmt, dann wäre es ayurvedisch. Ne?
Dann bist du ganz weit vorne.
Und letzte Frage so zu dem Thema Start in den Tag. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um richtig fit zu sein? Hast du da so einen Soll?
Also ich habe keinen bombastischen Schlaf. Das muss man schon mal direkt dazu sagen.
Weil du ja auch Mama bist, logischerweise ist es natürlich auch, ne,
also das
weiterhin.
Geht, das geht sogar, jetzt ja, weil Ben schläft gut und alles. Aber ich habe einen super leichten Schlaf. Das heißt, ich bin sofort bei Licht oder Geräusch, bin ich wach. Ja. Da geht gar nichts. Und ich würde mal sagen, ich schlafe so im Schnitt 6, höchstens 7 Stunden.
Ja, aber das, ist ja nicht so das finde ich so schlecht nicht. Nein, ich habe schon gehört von Menschen, die nur 4 Stunden brauchen, wo ich denke, was sind das für, sind das Roboter, Androiden, geht ja gar nicht. Ja,
das wäre mir jetzt auch zu wenig. Also da bin ich dann nicht so gut drauf an solchen Tagen.
Ja. Ich möchte natürlich auch über deinen neuen Film mit dir sprechen, über das tragikomische Roadmovie Töchter. Da spielst du neben Birgit Minichmeier und Josef Bierbichler eine Tochter mit Vaterkomplex.
Ja.
Und ich finde den Film unglaublich gelungen, weil er sehr balanciert zwischen urkomischen Momenten, also völlig skurrile, absurde Szenen, ich sage nur die in dem Parkhaus, aber das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer dann selbst sehen, um zu wissen, was damit gemeint ist. Aber eben auch Momente wirklich von tiefer Traurigkeit. Mhm. Und ich finde, was du natürlich das ganze Ensemble so auch so toll hinbekommen habt in dem Film, ist mit Gesten, mit gar nicht mit Worten, einfach diese tiefe Traurigkeit zu transportieren. Und da wollte ich dich fragen, wie schaffst du das, wenn du solche Rollen spielst, diese Traurigkeit zu transportieren? Weil das, da muss man ja irgendwie erstmal in sich hineinfühlen. Man muss sich da ja auch vorbereiten. Man kann das ja nicht auf Knopfdruck abrufen, solche Emotionen.
Ja, das stimmt. Und zum Glück zieht sich ja man irgendwie, habe ich oft das Gefühl beim Drehen, dass du mit deiner Figur und mit den Dreharbeiten sozusagen mitreist und dass die Figur auch diese Reise mitmacht. Ja, das heißt, wenn ich schon 2-3 Wochen an einem Set bin und mich schon zu Hause fühle, passieren vielleicht nochmal andere Dinge als ganz am Anfang oder man geht auf jeden Fall, also ich entdecke meine eigenen Figuren, die ich spiele. Ich habe natürlich eine Idee davon, wie ich was anlegen möchte, wie ich bestimmte Dinge empfinde, wenn ich sie lese. Ich weiß dann schon auch, welche Momente mich beim Lesen so berühren, dass ich denke, oh je, okay, das wird kein einfacher Drehtag, ja. Aber ansonsten habe ich auch häufig das Gefühl, ich lasse mir noch genug Raum, um selber auch zu entdecken, weißt du, bei der Arbeit selbst, ja.
Du hast das Buch sicherlich gelesen, aber dann auch das Drehbuch, weil das, ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich muss mich outen, ich habe das Buch nicht gelesen, das ist ja ein großer Bestseller vor 2 oder 3 Jahren gewesen. Ich habe aber auch in anderen Kritiken gelesen, dass es die Adaption wohl sehr gelungen ist. Hast du beide Fassungen gelesen oder
ja.
Also auch vorher schon das Buch gekannt, bevor du das Drehbuch in den Händen gehalten hast?
Ich habe das Buch gekannt und geliebt und als ich das Drehbuch zugeschickt bekommen habe, habe ich mir demnach auch natürlich total gewünscht, dass das was wird. Wir sind uns nämlich, die Birgit und ich, beim Casting begegnet. Und normalerweise, wenn ich zum Casting gehe, wird das grundsätzlich eher nix. Ja, das war schon immer so. Also ich weiß nicht, ich habe meine Rollen irgendwie auf andere Art und Weise. Man hat sie mir entweder freundlicherweise angeboten oder ich habe Regisseure auch mal auf Skype oder was auch immer getroffen. Ja, mit solchen Erfahrungen hatte ich immer mehr Glück. Aber beim Casting, ja, es geht so. Und deswegen dachte ich, aber ich bin schon mit so einem Gefühl zum Casting gefahren, dass ich dachte, ich wäre eine richtige Martha, weil ich könnte das gerade spielen, diese Martha, und ich verstehe die Martha. Mhm. Und ich wünsche mir das einfach, eigentlich wünsche ich es mir total. Naja, ja. Und wie kam ich jetzt eigentlich vom Buch auf meinen großen Wunsch, diese Rolle zu spielen? Ach so.
Ich hatte dich ja gefragt, ob du beide Varianten gelesen hattest,
ja.
Sowohl das Buch als auch die Drehbuchfassung.
Ja.
Daher kam das, glaube
ja,
ich.
Ja, ich glaube, ja.
Gut. Aber so dieser Impuls einfach, ja, ich meine, das ist ja immer toll, wenn man natürlich auch ein Fan der Vorlage war und das Buch kennt, dann ist das ja schon die halbe Miete insofern. Ohne spoilern zu wollen, aber es gibt in Töchter von Marthas Vater Kurt ein sehr bewegendes Zitat. Ich kann es jetzt nicht 100% wiederbringen, aber es fallen die Sätze, danke für die schöne Zeit, das nächste Mal fangen wir früher an.
Ja,
und
furchtbar.
Ich glaube, ja, also allein da kommen ja einem die Tränen,
allerdings,
vor allem,
ja,
wenn man die Hintergründe kennt. Da gestatte mir bitte die Frage, ist es für dich dann, also gerade wenn man im Hinterkopf hat, wie viele traurige, zerrüttete, schwierige Beziehungen es zwischen Vätern und Töchtern, Müttern und Töchtern, Müttern und Söhnen etc. pp. Gibt, dass du ja zu deinem Papa eine sehr intensive Beziehung gehabt hast. Das war einfach eine unglaubliche Verbindung. Ist man da ganz besonders dankbar, dass man das Glück hatte, dass man so eng war?
Ja, absolut. Also ich muss dir sagen, dass ich mir darüber natürlich viele Gedanken gemacht habe und auch immer noch viel darüber nachdenke und immer wieder aber auch ein tröstliches Gefühl in mir spüre. Und ich glaube, das kommt eben daher, dass ich jetzt so zum Beispiel nach dem Tod meines Vaters wenig Fragezeichen in mir trage. Ich habe wenig Fragezeichen und eher eine riesen Dankbarkeit, dass wir das miteinander hatten, was wir da miteinander hatten. Aber zum Beispiel im Gegensatz zu Leuten, die ein kompliziertes Verhältnis zu ihren Eltern haben, ja, oder sich vielleicht, wie auch die Martha, die ich spiele, ja, nicht viel Zeit miteinander verbringen. Und wenn dann der Abschied kommt, ja, dass man eben dann im Nachhinein da sitzt und sich fragt, hätten wir früher damit anfangen sollen, haben wir die Zeit verschwendet, ja, hätten wir die anders nutzen können. Das sind ja dann zum Glück eben Fragen, die ich mir jetzt nicht wirklich stellen musste. Mich betrifft der Tod meines Vaters dann wiederum aus ganz anderen Gründen natürlich.
Ganz klar, weil er natürlich noch mehr fehlt dann als ein ganz, ganz wichtiger
ja,
Mensch.
Ja, aber ich bin total, also das tröstet mich oft, dass ich so denke, so nee, ich bin gut in mir, wenn ich so nachhorche. Ich fühle mich gut da in mir einfach, weil ich weiß, wir hatten einfach immer eine gute Zeit zusammen.
Da frage ich mich, gut, muss ich gleich sagen, es betrifft mich auch. Also ich habe zu meinem Vater auch ein ja, schwieriges Verhältnis. Wir haben uns immer wieder angenähert, dann gab es auch immer wieder Streitigkeiten, Krisen, aber es ist so ein Auf und Ab. Und natürlich, du hast es gesagt, am Ende ist man dann wahrscheinlich ganz traurig und sagt, ja, warum habe ich nicht viel mehr, warum habe ich nicht viel früher, hätte, aber man macht es dann nicht. Was meinst du? Natürlich kannst du nicht für Millionen Menschen sprechen, aber wie erklärst du dir das, dass gerade bei der Konstellation Familie, Eltern und Kinder häufig so viele Probleme sind und so viele Dinge im Argen, wo man ja eigentlich davon ausgehen müsste, das ist doch der Hafen, das ist das Nest, das ist da, wo am meisten positive Dinge passieren müssen.
Gute Frage und natürlich auch eine philosophische Frage letztlich. Ja, ich weiß es natürlich auch nicht genau, aber ich beobachte immer schon gerne und ich habe zum Beispiel als Kind schon, als Schülerin, ja, wenn meine Freunde oder andere Mitschüler irgendwie von ihren Eltern erzählt haben, habe ich schon gemerkt irgendwie, ah, okay, das, was wir erleben, meine Mama, mein Papa und ich, ist eher ungewöhnlich. Also eher normal waren schwierigere Verhältnisse zu den eigenen Eltern. Und warum das so ist, weißt du, ich glaube, es ist diese unglaubliche Nähe, die einfach vom ersten Augenblick an da ist. Auch die Ähnlichkeit, die DNA, ja, man erkennt sich wieder, man erkennt sich in seinen Eltern wieder, die Eltern erkennen sich im Kind wieder. Und dann hat es natürlich ganz viel damit zu tun, wie allesamt so durchs Leben gehen. Und da gehört natürlich, ja, einerseits natürlich Reflexion, aber da gehört ja auch Glück dazu. Ja, wer ist bereit, sich in seinem Leben, wenn es zum Beispiel kein gutes Verhältnis zwischen, sagen wir mal, Mutter und Tochter gibt, ja, wie bereit sind dann beide, da noch was dran zu ändern? Wie stur bleibt man auf seiner Position? Wie stur verharrt man da vielleicht und macht sich dadurch Chancen kaputt oder so. Das ist dann halt wirkliche Psychologie, ja. Und das ist so schade und gleichzeitig faszinierend, aber es ist einfach, ich glaube, man darf sich die Dinge oder wenn man kann, nicht zu sehr verkomplizieren, ja. Und dieses auch verzeihen können, aber da kommt man ja erst später im Leben hin, ja. Aber wenn man sich zum Beispiel als Kind vielleicht nicht geliebt gefühlt hat, aber auch die Geschichte der eigenen Eltern kennt und weiß, das hatte vielleicht den und den Grund oder den und den Ursprung. Ich glaube, je schneller man für sich selber und auch für die anderen dahin kommt, sich in diesem Verzeihen zu üben, desto schneller findet man da Frieden und dann vielleicht doch auch nochmal eine Möglichkeit, das Ruder rumzureißen.
Ich glaube tatsächlich, du hast es schon genannt, wir alle haben ja so Päckchen zu tragen, die Eltern haben Päckchen zu tragen, die haben ihre Vergangenheit, die haben natürlich auch Projektionen, die sie in die Kinder, also sozusagen sie projizieren, sie haben Erwartungen, sie haben enttäuschte Erwartungen, die Kinder haben Erwartungen, die haben verletzte Gefühle, weil sie in der Kindheit manchmal schlecht behandelt wurden. Das ist ja eine sehr, sehr, gerade aufgrund dieser Nähe, so unglaublich sensibles Gebiet.
Total,
ne? Und deswegen, also ich glaube, das ist auch einer dieser Gründe, dass es immer so wahnsinnig aufgeladen ist. Und das eben, deswegen finde ich das so gut, dass du sagst, man muss verzeihen können. Man muss dann auch sagen, hey, viele Dinge waren nicht schön oder waren richtig Mist, aber es ist jetzt 30, 40, 50 Jahre her und wir müssen
und
jetzt einfach
so
mal.
So ist das Leben, ja. Ja, und ich glaube, je schneller man da hinkommt, aber weißt du, das sind immer alles so theoretische Gedankenansätze und natürlich, ich habe auch im Freundeskreis auch ein, zwei, drei Freundinnen, die da leiden, ja, mit ihren eigenen Familiengeschichten und tausend Fragen haben. Und es ist jetzt auch nicht so, nur dass, weil wir ein sehr enges und liebevolles Verhältnis zueinander hatten, meine Eltern und ich, dass es dann nicht auch Konflikte, Auseinandersetzungen und alles gibt, ja. Aber die Offenheit.
Was ja normal ist, ne? Das ist ja klar. Das wäre ja, es gibt ja, immer wenn sich Menschen lieben, gibt es auch Konflikte und Auseinandersetzungen. Ja. Und da muss man ja auch mit umgehen können, insofern. Aber das Stichwort Erwartungshaltung. Nun bist du ja selbst Mama. Wahrscheinlich ertappst du dich ja auch dabei, dass man natürlich dann irgendwie anfängt, ja, dann möchte man gerne, dass der Kleine dann, wenn er dann in der Schule ist, dass das dann funktioniert. Und man möchte ja auch nur das Beste für sein Kind, kann dann aber auch manchmal ein bisschen zu viel vielleicht auch projizieren. Ertappst du dich dabei manchmal auch, dass du da?
Ja, denkst, das gebe ich nicht gerne zu. Aber ja, na klar tue ich das. Ich merke dann zum Beispiel auch, wenn es Streit gibt zwischen meinem Kind und einem anderen Kind, nämlich wie automatisch die Verteidigung des anderen Kindes ein und sag immer, also mein Kind beklagt sich und sagt, sowieso war nicht nett zu mir. Und dann kann es mir passieren, dass ich sogar ohne nachzudenken sofort zurückantworte, ja Ben, aber du bist ja auch so und so und so. Und dann merke ich das, dass ich so reagiere und denke, Moment mal, das ist ja doch Irrsinn. Ja. Ich muss mir doch erstmal anhören, was er da gesagt hat und wo kommt dieser Übereifer her, sofort den anderen zu verteidigen. Ja. So komische Sachen, die man so in sich, die man auch an sich selber entdeckt, von denen man gar nicht so genau weiß, woher die kommen. Ja. Oder ja, also da gibt es zahlreiche Momente. Ja.
Wobei das, finde ich, ist ja eher ungewöhnlich und das finde ich ja persönlich auch sehr sympathisch. Natürlich darf man nicht jetzt immer nur den anderen Kindern irgendwie ein Ohr schenken, aber dass viele Eltern sind ja auch extrem gluckig und helikoptermäßig und sagen, es ist immer erstmal nur das zählt, was mein Kind sagt. Und wenn du, also du siehst es ja differenzierter. Ne? Also ich meine, klar, das ist natürlich nicht dann
ja,
das komplett
ich schon.
Umdrehen.
Ja, aber,
ne?
Das ja genau, ist, und das mache ich. Also das ist eher okay. Das, was ich bei mir so festgestellt habe, dass es da so einen Automatismus okay. gibt, ja, dass immer, wenn Kritik im Raum ist, ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss erstmal streng auf uns
die
blicken.
Andere Seite hören.
Ja, Und das ist total komisch, ja, weil man könnte auch manchmal zur Abwechslung einfach mal hinhören und sagen, ja, also das, ich meine, es gibt natürlich auch, es gibt ganz viele Momente und man unterschätzt natürlich auch, also auch als Elternteil die Sensibilität, ja. Du denkst total. Halt, man ist halt manchmal in seinem eigenen Alltag und in seinem eigenen Tempo. Ich kann zum Beispiel manchmal einen ganz schönen, offensichtlich, weil es wird mir ständig wiedergespiegelt, strengen Ton an den Tag legen. Und für mich ist es noch gar nicht streng. Für mich ist es nur ganz normales, zack, 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 wir müssen noch das, das, das und das machen. Aber in den Ohren meines Kindes oder meines Mannes oder meines Hundes, nein, ich weiß es nicht, bei meinem Hund weiß ich es nicht, kann sich das total zu viel anhören auch. Ja,
ja aber ich glaube, also du bist auch sehr selbstkritisch, aber ja, da fühle ich mich bei dir auch gleich aufgehoben, weil ich tendiere auch dazu, mich immer erstmal selbst zu hinterfragen und das könnte, ich glaube, du bist schon toll, so wie du bist, lieber Alexander, lass dir das gesagt sein. Aber ja, du hast völlig recht, Kinder sind ja so wahnsinnig sensibel und sie hören eben zu und sie saugen auf, sie nehmen das auf, was Mama und Papa ihnen vorleben. Das unterschätzen, glaube ich, auch häufig Eltern, was sie eben auch alles in das Kind hineinfüllen.
Und
das ist ja, das ist wie
das
so ein
mit
Gefäß.
Einem macht,
ja,
weißt genau. du, wenn du plötzlich auch durch eine ganz unschuldige Aussage, weil du gar nicht richtig nachdenkst, irgendwas sagst, aber beim Kind bleibt hängen, meine Mama oder mein Papa denken, ich kann das nicht gut. Und Peng gibst du schon, ich meine, bis zu einem bestimmten Rahmen ist das normal und unvermeidbar, ja. Aber weißt du, was das wirklich Interessante ist? Und das war eben auch so interessant bei der Arbeit mit Nana und mit Birgit und mit Josef und überhaupt bei diesem Film, an dem ich wirklich sehr, sehr hänge, ist natürlich, man bleibt ja doch immer Kind. Also wenn wir sagen, Kinder sind so sensibel, dann müsste man eigentlich übersetzt gleich weiterdenken. Und da wir alle immer noch und immer Kinder sein werden, sind wir auch alle sehr sensibel. Deswegen ist halt so ein vorsichtiger Umgang miteinander einfach auch wichtig. Ja.
Das ist aber ein super Punkt. Das ist nämlich auch nochmal die Erklärung, warum eben so häufig die Gemengelage so schwierig ist. Mhm. Weil eben gerade, natürlich kann man auch sagen, es gibt auch Kinder, die ihre Eltern ganz furchtbar verletzen, aber genauso umgekehrt. Und das sind so tiefe seelische Verwundungen, die dann also einfach ganz, ganz schwer verheilen, manchmal gar nicht verheilen. Aber auch da muss man eben dann, man muss gar nichts. Also ich bin ja auch der Erste, der sagt, Blut ist nicht immer dicker als Wasser. Es gibt auch manchmal Fälle, da ist einfach, muss ein Cut sein, das ist traurig.
Und wenn man merkt, dass es richtig ist und weiß, dass es einem besser geht, irgendwie, wenn man bestimmte Grenzen setzt oder sich vielleicht auch verabschiedet, dann wird das schon seine Gründe haben.
Es ist wahnsinnig hart, aber ich glaube auch, also man kann jetzt niemandem immer, also
du kannst es ja nicht ständig dein Leben lang allen recht machen wollen, und irgendwelche Anforderungen erfüllen, die überhaupt nicht zu einem passen oder so. Ja. Das ist.
Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest? Gab es außer Schauspielerei irgendwelche Dinge, die dich fasziniert haben, wo du gesagt hast, das finde ich toll, das möchte ich unbedingt werden?
Nicht wirklich. Ich glaube, vielleicht gab es mal kurzzeitig den Gedanken, wie das wäre, wenn man Lehrerin wäre später. Und ich glaube, der Gedanke kam daraus, dass ich dachte, man ist ja dann tollen Lehrern und gar nicht tollen Lehrern begegnet so in seiner Schulzeit, ja. Und dass ich immer dachte, ach, es wäre so schön. Und wenn ich Lehrerin wäre, dann würde ich auch, dann wäre mir der menschliche Aspekt und die zwischenmenschliche Beziehung ja. zu meinen Schülern wichtig. Und das habe ich natürlich nur gedacht, weil mir in dem Moment die zwischenmenschliche Beziehung zu dem jeweiligen Lehrer total fehlte. Ja, das habe ich manchmal, das habe ich wirklich manchmal in der Schule gedacht. Ja, ihr seid vielleicht tolle Lehrer und ihr könnt ja. euren Stoff vielleicht toll vermitteln, aber pädagogisch, ihr seht ja nichts. Ja.
Empathie und Einfühlungsvermögen. Ja. Und wobei, ich bin ja immer der Erste, der sich solidarisiert mit Lehrern, weil meine Mama war ja Jahrzehnte Lehrerin und natürlich gibt es totale Ausfälle, aber es gibt auch häufig Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich einen mega guten Job machen und total. Trotzdem immer nur auf die Mütze bekommen, ne? Weil das ist halt, also das heute ist schwerer hart. Denn je, ne? Gerade wenn man dann in einer Klasse ist, wo man dann halt auch wirklich schwierige Kandidatinnen und Kandidaten hat, die halt besonders viel Aufmerksamkeit bedürfen und also das ist schon ein harter
oder
Job.
Die
also
frech ich sind oder so, also du, das wäre ja auch nichts für meine Nerven.
Kommt
ja?
gleich die Mama und so, mein Kind ist nicht frech, ne? Und mein Kind ist sowieso hochbegabt, ja, das ja, wissen ja, sie ja. nur noch nicht.
Ja, ja. Siehst du, es hat wirklich immer alles einfach seine zwei Seiten. Es ist einfach so.
Ist total. Ja. Ja. Noch eine Frage zum Thema Kindheit. Hast du eine ganz besonders intensive Erinnerung an deine frühere Kindheit? Ich frage das deshalb, weil wir ja häufig in der frühen Kindheit nur so diffuse Erinnerungen haben. Und ich kann als Vorlage geben, das ist leider keine schöne Erinnerung, aber ich habe ja auf der Stirn so eine Narbe und die kommt daher, dass ich auf Mallorca durch eine Hotelfensterscheibe gerannt bin. Also das war so eine Panorama-Schiebetür und die war so perfekt geputzt, dass ich, kleiner Depp, dann irgendwie auf den Balkon rennen wollte und da reingeknallt bin. Und da war ich, glaube ich, 3 oder 4. Das hat mich natürlich nachhaltig beeindruckt. Das weiß ich heute noch so, wie als wenn es gestern war. Hast du vielleicht eine positive, tolle Erinnerung? Muss jetzt nichts Dramatisches sein.
Ich habe gleich gedacht, ich bin nämlich auch schon, du wirst staunen, ich bin natürlich auch schon in meinem Leben gegen gut geputzte Fensterscheiben gelaufen. So ist es nicht. Ja, und ich erinnere mich sogar ganz genau an das letzte Mal. Das war allerdings nicht in der Kindheit. Ja. Habe ich solche Erinnerungen aus der Kindheit? Ja, ich meine, und positiv, ja, da gab es vieles, aber so eine Erinnerung.
Es ist diffus, ne? Es ist so ein warmes
Gefühl. Es ist diffus, ja. Aber es gibt natürlich auch konkrete Erinnerungen, aber die kommen eher von später, würde ich sagen.
Nee, weil das deswegen ist die Frage ja so spannend, weil also gerade so mit 3, 4, das ist halt wahnsinnig schwer.
Das war ja bei uns sozusagen vor der Ankunft in Deutschland. Und da, also ich meine, ich erinnere mich an den Hund meiner Mama und ich erinnere mich an das Zimmer, in dem ich geschlafen habe, als wir noch in Rumänien gelebt haben, an meine Großeltern. Aber so richtig so konkret wie das, was du gerade gesagt hast, fällt mir jetzt ad hoc nichts ein.
Deine Eltern sind sehr kostbar. Deine Mama ist weiter da. Dein Papa, hast du ja gesagt, du konntest ihnen Frieden gehen lassen, weil es einfach wunderbare Zeiten waren. Was haben sie dir an Werten mitgegeben? Was hast du von den beiden so mitgenommen?
So viel, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob ich das in einer Aufzählung packen könnte, selbst wenn ich wollte. Aber ich habe neulich zum Beispiel zu meiner Mama gesagt, da haben wir irgendwie zusammengesessen und geredet. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, aber Mama, was ihr da gemacht habt, wie mutig ihr wart, euer Leben nochmal, also weißt du, diese Flucht.
Die Flucht aus Rumänien, ne?
Und du warst vier damals, ne? Ich war vier. Aber was für ein Mut, in einem Leben verankert zu sein, mit allem, was dazugehört und auch mit einem gewissen Wohlstand, mit einem Haus, mit Freunden, mit tollen beruflichen Positionen, richtig verankert, so wie du und ich. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich breche jetzt nochmal ins totale Ungewisse auf.
Und dieser totale Sprung ins eiskalte Wasser.
Dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, du bist eine so mutige, tolle, weil manchmal vergisst man das ja selber über seine eigene Biografie. Und irgendwie dachte ich in dem Moment, habe ich sie so angeguckt und habe gedacht, was für eine wahnsinnig tolle Frau, meine Mama, ja, und die sowieso viele Qualitäten hat. Aber weißt du, durch diese Flucht und durch dieses sehr enge, was dann auch durch die Flucht bei uns dann passiert ist, durch diesen sehr engen Zusammenhalt und so, die haben mir einfach, finde ich, egal wie kitschig oder was auch immer sich das anhören mag, aber die haben mir so tolle Werte vermittelt. Ehrlich sein, sich verlassen können aufeinander, nicht lügen, dankbar sein, in Konfliktsituationen auch bei sich danach suchen,
Ja, aber du, das ist ja, sind ja,
nicht, genau. Ja.
Einfach auch, es ist die Selbstreflexion, dass man eben auch versucht, immer die, sich in den anderen hineinzuversetzen, was ja vielen sehr schwerfällt heutzutage. Ja. Gerade wenn man es, also die Diskussionskultur verkümmert, ja, weil viele nur noch in ihrer Blase sind und nicht mehr es schaffen, sich in den anderen Menschen zu versetzen. Ja. Also niemals urteile niemals über einen anderen Menschen, solange du nicht auch in seinen Schuhen gegangen bist. Also das ist natürlich jetzt ein großes Beispiel, nee, aber genau, du weißt,
so
was ich meine.
Ne? Genau, da habe ich so oft meinen Vater im Ohr wieder, der hat immer so schlaue Sätze gesagt. Irgendwie hat immer gesagt, Alexandra, Flexibilität, flexibel sein ist so ein großes Gut. Ja. Und viele Sachen, wo ich wirklich denke, was ein Glück, dass ich das mit auf den Weg bekommen habe, ja. Und ich weiß nicht, ob ich jemals imstande sein werde, auch nur die Hälfte davon zu vermitteln. Aber ich bin natürlich total dankbar. Aber auch zu kämpfen, auch für sich einzustehen, viele Sachen, ne? Mhm. Viele Sachen, die wirklich.
Aber wie toll, wenn man so eine Familie hat. Und also du hast ja so viele Dinge genannt. Also das ist, müsste ja eigentlich Standard sein, aber leider ist es nicht Standard, ne?
Ich weiß.
Aber egal, wir wollen jetzt auch nicht, ich will jetzt nicht weltschmerzmäßig hier jammern, aber es ist. Zu deiner Karriere, würdest du sagen, dass es tatsächlich den einen großen Meilenstein gegeben hat? Ich habe natürlich da auch was im Hinterkopf. Oder würdest du sagen, nein, es gibt auch noch andere große Momente, die vielleicht auch vor, ich sag jetzt mal, der Untergang ist natürlich der Film, der alles verändert hat. Aber gab es da vorher vielleicht schon einen Schritt, wo du sagst, ja, aber ohne diesen Meilenstein hätte es diese Rolle nicht gegeben? Oder ist es tatsächlich 2004 diese große Rolle gewesen?
Doch, ich denke schon. Ich meine, den Beginn durfte ich ja machen mit dieser ZDF-Serie, die Mensch Pia hieß, ja, als ich 16 war und während der Dreharbeiten 17 wurde. Das war natürlich, da hatte ich selber auch ein komisches Verhältnis zu, aufgrund meines Alters damals und der Eigenwahrnehmung und was ich dann dachte, wie andere mich wahrnehmen, und das war also irgendwie alles ein Horror, ein Chaos, ein Teenager, du schrecklich, aber gut, wenn ich jetzt, manchmal passiert mir das jetzt, dass Leute auf mich zukommen und genau von oder über Mensch Pia sprechen, da freue ich mich jetzt so, weil ich denke, Wahnsinn, das hat offensichtlich doch bei denen, die es damals gesehen haben, damals gab es ja auch keinen Netflix und keinen Amazon und keine Serien, und es war trotzdem so eine 10-teilige ZDF-Serie, die im Vorabendprogramm lief. Und die das damals gesehen haben, also vor allen Dingen Frauen in meinem Alter, die dann sagen, oh, das war so toll und ich wollte sein wie Pia. Und ich staune manchmal, wenn ich das jetzt höre, weil ich denke, das ist wirklich, das berührt mich dann, und das finde ich unglaublich, dass das überhaupt diesen Effekt haben konnte, obwohl meine eigene Teenager-Wahrnehmung damals mir ganz andere Sachen mit auf den Weg gegeben hat.
Das ist ein eigenes Thema, finde ich, für ein Gespräch, die Eigenwahrnehmung, auch wenn man erwachsen ist.
Ja.
Wie heftig das teilweise
heftig.
Ist, oder?
Ja, also, dass man und manchmal, wie ungerecht man auch manchmal.
Aber manchmal so, dass man, egal, das ist wie gesagt für eine eigene Folge. Ich musste mal, also das ist, finde ich, auch ein sehr spannendes Thema, weil wie oft man da auch über sich selbst sich wundert, dass man manchmal denkt, ey, das war jetzt super, und dann war das irgendwie total bescheuert.
Doch, gar nicht so
und,
super.
Oder
umgekehrt.
Oder umgekehrt, das war totaler Gurkenkram, und dann ist es eigentlich
ganz toll.
Und
dann ist es gar nicht so schlecht, ja, genau, ja, das ist verrückt, ja. Nee, und du, also ohne Mensch Pia wäre sicherlich, weiß ich nicht, ob dann jemals irgendwie irgendwas so weitergelaufen wäre, wie es dann weiterlief.
Ja.
Und so gesehen baute alles irgendwie auch aufeinander auf. Aber der Untergang hat mir natürlich auch ermöglicht, außerhalb von Deutschland zu arbeiten, was ich ja bis heute darf.
Ja.
Und bis heute für mich zum Beispiel natürlich auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ich stehe dann wirklich immer wie so ein, weiß ich nicht, ich stehe dann immer am Set, jetzt gerade kürzlich in Frankreich, und denke, Wahnsinn, wie
da
bin
kann
ich bloß
sagen,
jemals
also,
hierher gekommen?
Ist eine Serie mit Jean Reno, magst du den, ist es ein Arbeitstitel bisher, oder die ist, oder darf man da noch nichts drüber verraten irgendwie? Ich glaube, ich habe in einem Branchendienst schon was, Dienst was gelesen über.
Ja, genau, ich weiß, ich komme, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt gerade auf die deutsche Übersetzung, all die Dinge, die wir uns nicht gesagt haben.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das der ganz genaue Titel ist, aber es ist auf jeden Fall, dem zur Grundlage liegt ein Bestseller-Roman eines französischen Bestseller-Autors, Marc Levy. Und Marc Levy hat viele tolle Bücher geschrieben, unter anderem dieses. Und all die Dinge, die wir uns nicht gesagt haben, ja, dieser lange, vielleicht auch etwas sperrig wirkende Titel im ersten Moment, handelt aber genau von dem, was der Titel schon sagt. Es geht auch da wieder um Vater und Tochter. Das ist mein neues Genre. Wirklich, es ist jetzt meine Zeit, das ist jetzt meine Väter-Töchter-Zeit. Das ist der Wahnsinn. Und ich denke natürlich auch immer obendrein noch, dass mein Vater mir die geschickt hat, diese Rollen, ja. Also
das ist aber etwas, also natürlich ist Töchter hat ja auch leichte Momente, ist sehr amüsant, Witz, Schreien, komisch, skurrile Momente, aber diese Serie ist generell etwas leichter oder sind da auch sehr schwere? Ist es auch schon nicht unkompliziert, dieses
Nee, da ist es sich relativ ähnlich in der Tonalität. Okay, also okay. Es spielt auch also so auf unterschiedlichen Tonlagen, okay. Mhm. Aber es ist auch sehr ernste Momente gepaart mit absurden, gepaart mit komödiantischen Momenten. Und das ist ein Vater, der am Tag der Hochzeit seiner Tochter stirbt, was sie gar nicht fassen kann, weil er immer ihr alles so kaputt gemacht hat, so ein bisschen auch gefühlt. Selbst die Hochzeit nur mit verrücktem Hintergrund, seinem eigenen Tod. Und dann kehrt er aber nochmal quasi zurück. Und die Vater und Tochter sind nochmal 6 Tage miteinander vergönnt und gegeben, um sich all die Dinge zu sagen, die sie sich nicht gesagt haben. Ja, das sind nämlich
aber
Vater.
Aber finde ich sehr spannend von der Prämisse.
Das ist sehr spannend.
Ne? Also auf
das
jeden Fall.
Das ist sehr spannend, ja.
Und du sagst ja selbst, also international bist du immer wieder in Produktionen. Jetzt läuft ja auch endlich im Dezember The King's Man an. Aber ich glaube, da hast du nur so eine kleine Rolle.
Ne? Also, noch mal,
du, ich also, war bei du, dem, ich, aber der, also ich freue mich total drauf, weil also, ich habe, der ist ja
ich glaub,
schon zweimal, da sollte
aber, ich glaube, ich habe jetzt schon das dritte Jahr in Folge gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt er endlich raus, um dann wieder zu lesen oder irgendwie mitzubekommen. Okay, doch nicht.
Ursprünglich Februar 2020, weiß ich noch, das ist das erste Mal.
Also
fast 2 Jahre später. Ja. Aber also du, freue mich drauf. Und du drehst ja, oder ist schon abgedreht, die Komödie Liebesdings.
Die ist schon abgedreht.
Mit Elias Mbarek. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Und da kannst du sagen, also das wird dann richtig lustig oder gibt es da auch ernste Zwischentöne?
Ich durfte da bei meiner Freundin Annika Decker eine Rolle spielen. Ich spiele eine Journalistin. Keine nette Journalistin, kann ich gleich vorwegnehmen. Die heißt Bettina Bamberger und die hat nichts Gutes im Sinne.
Wow. Also Alex mal very,
yes,
don't mess,
not
mess
very,
with
not,
Miss
not,
Alex.
Not very sympathisch.
Okay.
Yes.
Aber ist doch toll. Mann.
Und ich habe es so geliebt. Ich habe einen solchen Spaß an dieser kleinen, aber feinen Rolle gehabt. Es war ein echtes Geschenk. Und auf den Rest des Films bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil Annika kombiniert da viele unterschiedlichste Themen in Liebesdings.
Februar nächsten Jahres, ne? Also es sind einige Dinge, es wird nicht langweilig. Und ich habe auch gelesen, du hast ja auch mehr denn je gearbeitet. Ne? Also, einige haben bei Corona, waren so ein bisschen, aber du hast dann diese
fleißig.
Tolle Serie 8 Zeugen gehabt. Und
ja,
also,
die war wirklich toll, die hat nur leider keiner gesehen, ja, oder weiß ich nicht genau, also viele.
Ja, du hast ja, Streaming ist ja auch eine Sache, die baut auf, ne?
Ja.
Also da kann man, ja.
Also ich glaube, ich hoffe, sie zeigen diese Serie jetzt nochmal auf Fox. Mal gucken.
Ja, aber so, sie hat es wirklich mehr als verdient. Und also nochmal, Streaming ist, glaube ich, schon, da darf man nicht zu schnell dann sagen, das war's jetzt, weil immer mehr Leute ja sich auch dann mal einloggen. Und also ich glaube schon, dass da noch, ist noch nicht die Messe gelesen,
na,
lieber
gut.
Würdest du sagen, dass es in deinem Leben einen sehr prägnanten Wendepunkt gab? Also neben natürlich der Rolle in Der Untergang, vielleicht auch eine sehr positive Geschichte oder einfach, wo du sagst, hey, da hat mein Leben nochmal neu Fahrt aufgenommen oder hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich bis heute unglaublich genieße?
Ja, also ich würde eher sagen, also wenn ich dich die Frage formulieren höre, dann denke ich im ersten Moment, dass es gar nicht so einfach war in den letzten Jahren alles und dass überhaupt die 30er sozusagen, ja, also ich habe ja meinen wunderbaren Mann, den du ja auch kennst, den habe ich ja kennengelernt, da war ich 27 Jahre alt.
Für alle, die nicht, also sich super auskennen, eigentlich kennen, wissen alle, dass Alexandra mit Sam Riley verheiratet ist, aber ich muss ja das immer, manchmal kriege ich Ermahnung, so, das hättest du sagen müssen, das wissen doch nicht alle Leute, also Sam, dein lieber Mann Sam.
Ja, mein toller, lieber Mann, der ein wunderbarer Schauspieler ist und vor allen Dingen einfach ein echter, feiner Mensch, der kam ja dann in mein Leben und großes Glück. Was bis heute, ich kann es gar nicht glauben, wir sind jetzt schon 15 Jahre, gehen wir jetzt schon den Weg gemeinsam. Ja, und da
Congrats, Alexandra.
Thank you very much.
Ich mache dich jetzt ein bisschen neidisch. Ich bin ja jetzt schon 27,5 Jahre mit meinem Kerl zusammen.
Was?
Nicht verheiratet, aber 27.
Was? Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Aber
da erblasse ich ja vor Neid.
Ja, wenn es passt, dann passt es. Ne? Es wäre ja auch schlimm.
Ja, was ein Glück.
Ne?
Ja.
Also das schaffst du auch. Locker.
Also du, das wollen wir auch schaffen. Ja, aber weißt du, das ist eben das Verrückte. Man geht eben so einen langen Weg miteinander, wie auch mit Freunden. die man schon lange, lange kennt, da weiß man einfach, man kennt sich einfach in allen Farben und in allen Lebenslagen und so weiter. Und das ist einfach mein Riesenglück, dass ich das Glück hatte, dass mir das vergönnt war, diesem Menschen zu begegnen, mit dem ich so gut gemeinsam diesen Weg gehen kann und umgekehrt. Mhm. Und trotzdem waren dann die Jahre irgendwie so, die 30er, wirklich von großen Herausforderungen auch geprägt. Und die haben mich verändert, würde ich sagen.
Kannst du da ein Beispiel nennen für so eine besonders große Herausforderung? Natürlich, Mama zu werden, ist eine Herausforderung. Punkt. Also das ist natürlich auch ein Geschenk, ist was Wunderbares. Nicht falsch verstehen. Ich finde, Kinder kriegen ist Arbeit.
Nee, aber weißt du, dem Mama werden ging natürlich auch der Kinderwunsch voraus. Und das war jetzt zum Beispiel gar nicht so. Da gab es auch durchaus Momente, wo ich dachte, vielleicht ist es mir nicht vergönnt, Mama zu werden. Und das war schon mal nicht so einfach, irgendwie sich auch realistisch mit dieser Variante auseinanderzusetzen, klar, für mich. Ja. Und es sah jetzt nicht so problemlos aus, okay, unsere Situation, okay, irgendwie. Und dadurch war zum Beispiel eben schon, als ich dann tatsächlich schwanger war, was für mich, was sowieso ein Wunder ist, wenn ein Kind gesund zur Welt kommt, das ist einfach auch, man sich das vorstellen kann oder nicht, aber ich denke, das ist eben auch ein Wunder, ja. Genau, aber dem voraus ging eben auch die Angst sozusagen, ist uns das überhaupt vergönnt oder soll das jetzt mein Schicksal sein, dass ich kein Kind habe? Und das wäre zum Beispiel für mich etwas gewesen, was mir schwerer gefallen wäre, da meinen Frieden mitzufinden. Und viele müssen damit ihren Frieden finden.
Leider, ja.
Das ist ein großes, riesengroßes
die
Thema.
Die sich dann fürs Thema Adoption oder Leihmutter entscheiden aus diesen Gründen. Ne? Und also, oder eben sagen, hey, ich muss meinen Frieden oder wir finden unseren Frieden, damit dass wir halt keine Kinder
und man,
haben.
Der Mensch muss ist ja nun mal leider seinen Frieden mit allen möglichen Sachen finden. Auch, weißt du, egal.
Auch mit der bösen Schwerkraft, ne?
Ja.
Wenn man älter wird, das stelle ich ja auch mit über 50.
Auch nicht so einfach.
Furchtbar. Auch Männer haben da Probleme mit, dass da wobei Alex kommt. Also,
weißt du,
ich habe schon,
nicht nur
also ich kann
Eltern
mal kurz
werden,
beschreiben, Alexandra, man merkt ihr an, dass sie in Frankreich war. Also sie ist sonnengeküsst, sie sieht also tiefenentspannt aus. Also die Dreharbeiten waren wahrscheinlich Urlaub, du hast gar nicht gearbeitet.
So ist es, ja, genau so ist es, ja.
Stichwort Selbstliebe. Das ist ja auch ein großes Wort und wir alle wollen ja ein Leben führen, in dem wir mit uns selbst im Frieden sind. Also in dem wir uns annehmen, akzeptieren. Millionen Menschen tun das leider nicht und hadern da unglaublich mit. Viele Menschen tun sich damit schwer, viel schwerer, als sie es im ersten Moment zugeben würden. Was waren für dich persönlich die wichtigsten Schritte, um diese Selbstliebe zu lernen? Also, weil es ist ja ein Weg. Natürlich kann man auch sagen, jeder Mensch liebt sich auch natürlich automatisch, aber du weißt, was ich meine. So dieses,
ich weiß
genau,
dieses
Ankommen und dieses, ja, ich finde mich gut so, wie ich bin.
Und ich muss das immer noch lernen, weißt du? Das ist schon auch ein Riesenthema, glaube ich, bei vielen und bei mir auch, ja. Also ich mag mich von der Tendenz her, fällt es mir leichter, mich nicht zu mögen, als dass es mir leicht fällt, mit mir einverstanden zu sein, ja. Und das ist, und selbst wenn es mir in manchen Momenten gelingt, das so als Dauerzustand für sich zu erfahren, also ist mir bisher noch nicht gelungen, ja. Da bin ich eher wahnsinnig streng mit mir und fordere auch manchmal Dinge von mir und merke dann im Nachhinein, das ist einfach zu viel und das muss ich auch gar nicht so erfüllen, ja. Aber ich muss auf jeden Fall beim Thema Selbstliebe, also das ist durchaus was, wo bei mir noch, wo ich noch deutlich mehr dazu lernen kann, als ich jetzt im Moment weiß. Also sich Gutes tun, ja. Da gehen ja die von guter Ernährung über, tue was Gutes für meinen Körper, was auch immer das ist, ich bewege mich oder aber auch einfach nur, ich nehme mich selber positiv wahr, ist ja nicht so einfach. Ja.
Aber also du würdest sagen, du bist schon gestreng mit dir selbst.
Ja.
Also weil es gibt ja auch Menschen, die sind gar nicht streng mit sich und die finden das alles Knorke und das ist ja auch
das
beneidenswert.
Das ist ja unglaublich.
Ne?
Also, ja, beneidenswert.
Und dabei hast du doch also so viel Grund. Also ich meine, also mit deiner Karriere und so. Aber das ist interessant, dass man das immer mal wieder hört, auch von Menschen, die eigentlich, klar, ein perfektes Leben hat niemand. Alle haben ihre Makel und alle haben ihre kleinen Sorgen oder großen Sorgen, aber es läuft ja in deinem Leben. Und trotzdem sagst du ja, also es fällt dir immer mal wieder schwer und du hinterfragst dich. Und
absolut,
Selbstreflexion.
Ja, also ich würde mal sagen jeden Tag, ja, oder jeden zweiten vielleicht, nein, aber du, ich bin ja grundsätzlich ein positiver und habe ich ja vorhin schon erzählt, auch ein dankbarer Mensch. Und ich kann das selber manchmal gar nicht glauben, was für einen Weg ich gerade beruflich bis hierher gehen durfte und konnte. Ja, da bin ich natürlich schon auch wahnsinnig stolz drauf. Aber die Tatsache, dass ich darauf stolz bin, trägt mich jetzt null durch den Tag. Nee. Und das ist halt die Sache, ja. Was ist das eigentlich? Mhm. Und die Zeit geht schnell, die Sorgen sind groß. Wenn du zu viel Nachrichten guckst, dann sitzt du gleich da und dann muss halt der Kopf, man muss ja immer wieder sozusagen imstande sein, manchmal auch die Perspektive zu korrigieren, ja. Total. Weil wenn ich manchmal Nachrichten gucke, dann geht es mir also da überhaupt gar nicht gut
danach. Man muss auch manchmal tatsächlich, also ich bin auch kein Freund von Kopf in Sand stecken, aber man muss manchmal auch für seine Seelenhygiene auch mal einfach dann Ohren auf Durchzug und einfach mal nicht, also das mag ich, dass ich ab und zu mal nicht Nachrichten gucke, das tut einem gut. Kann ich dir als Tipp geben, also es ist natürlich fast unmöglich aufgrund von einem Smartphone und man wird ja bombardiert immer mit Nachrichten, aber probier's mal aus. Ja. Also wenn du jetzt im Urlaub bist, einfach mal.
Ja, du, diese Smartphones sind ja das nächste Riesenkapitel. Ja, keiner will mehr ohne, aber also das ist ja schon schädlich.
Ausstellen,
alles auch,
das sagt mein Mann immer, wir machen das jetzt so, die ganze Woche stellen wir das aus und schließen es irgendwo ein, aber wir kriegen es nicht hin. Das ist immer so.
Ich weiß, aber es ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ja.
Hast du ein Lebenskredo, das dich nicht immer, aber immer wieder mal durchs Leben trägt und wo du sagst, ja, das ist, sind vielleicht auch mehrere schöne Sprüche. Du sagst ja auch, dein Vater hat dir Dinge mitgegeben, wo du sagst, das ist was, was passt.
Also mir fällt gerade nur ein, mir fehlt gerade ein Sticker aus meinem Poesiealbum, was ich irgendwie, wie heißt es, Poesiealbum, wo Freunde eintragen, nicht Poesiealbum, wie heißt
das? Oh Gott, war das nicht über
Freundebuch?
Freundebuch, wir haben es früher immer Poesiealbum genannt, auch wenn Freunde ihre Sprüche da rein.
Siehst du, und ich hatte einen Mitschüler am französischen Gymnasium, da bin ich von der 5. Klasse an hingegangen, da war ich 10 und wurde 11, es war das Jahr, als die Mauer fiel. Und der hat da sich eingetragen in mein Freundebuch und hat da einen Aufkleber reingeklebt und auf dem stand drauf, was stand da wohl drauf? Da stand drauf, aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug. Und es ist zwar überhaupt nicht mein Credo, aber es ist ein Satz, der mich immer wieder tröstet, verrückterweise. Seit der 5. Klasse, seit meinem 10. Lebensjahr, spukt mir dieser irrsinnige Stickersatz irgendwie immer wieder im Kopf herum. Und das tröstet mich manchmal. Ansonsten, so als Lebenskredo oder woran ich glaube wirklich felsenfest daran, dass wenn man es schafft, sich selber treu zu bleiben, mit allem Guten und vielleicht auch weniger Angenehmen, was zu einem dazugehört. Aber wenn man es schafft, authentisch für sich durchs Leben zu gehen, dass das ein Riesenfundament ist für eventuelles Glück.
Finde ich auch. Also sich selbst treu bleiben ist nämlich gar nicht so einfach, weil wir ja durch wahnsinnig auch durch die Umwelt immer wieder in gewisse Richtungen getrieben werden, dass wir uns natürlich auch selbst hinterfragen, weil wir ständig auch mit irgendwelchen Schönheitsidealen bombardiert werden, mit was man zu essen hat, was man für Sport zu machen hat, wie man zu sein hat.
Und der Druck, der sich da aufbaut, weißt du, durch die Gesellschaft, ich muss so und so sein, ich sehe nicht, und gerade in unserem Beruf, wo natürlich Äußerlichkeiten auch immer wieder, also das ist zum Beispiel nicht einfach, wenn du das Gefühl hast, irgendwie du stehst morgens auf und guckst in den Spiegel und das kennt ja nun mal jeder Mensch und guckst in den Spiegel und denkst, ich mag mich heute einfach nicht oder ich finde absolut nicht, dass ich gut aussehe und dann weißt du musst irgendwie 2 Stunden später aus der Haustür gehen und den Leuten irgendwie ein Gefühl von mehr Sicherheit vermitteln, als in Wirklichkeit da ist, das ist zum Beispiel alles gar nicht so einfach manchmal, aber auch unnötig, ehrlich gesagt.
Das Schöne am Älterwerden, finde ich, ist ja, dass man zunehmend destilliert und für sich herausfindet, was einem wirklich wichtig ist. Weil wir haben gerade drüber gesprochen, man wird ja so zugeballert und gerade als junger Mensch ist man ja viel empfänglicher für Dinge, wie man zu sein hat, was man, ne, dass man cool ist, dass man dazugehört.
Ja, genau.
Das lernst du ja mit den Jahren. Aber würdest du sagen, du bist jetzt in der Lebensphase angekommen, dass du schon auch genau für dich sagen kannst, was dir wichtig ist und was dir gut tut? Also,
ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg, glaube ich gerade, ja. Und da haben natürlich auch so die einschneidenden Erlebnisse, wie zum Beispiel auch, dass mein Papa jetzt nicht mehr da ist oder so, haben auch da geholfen, dass man irgendwie plötzlich da sitzt und denkt, okay, Moment, stopp.
Ja.
was,
ja, einfach so
worüber lohnt es sich, sich aufzuregen.
Dieses Essentielle, ne?
Ja, genau.
Dass unser Leben leider endlich ist,
ja.
was wir gerne verdrängen, aber woran wir dann immer, gerade bei solchen Momenten, leider sehr, sehr schmerzlich daran erinnert.
Ja. Ne? Und also, aber es hilft auch in der Hinsicht, weißt du, es macht einen ja auch dieser blöde Satz, ja, was einen nicht umbringt, macht einen härter. Wenn man es schöner übersetzen will, stärker eher als härter, ja. Man kann da auch eine totale Stärke draus ziehen, wenn man einfach merkt, irgendwie, ja, man ist in Ordnung, so wie man ist, und man, du weißt, was ich meine.
Weiß genau, was du meinst. Stichwort Kraftquellen. Ich unterstelle jetzt einfach mal, natürlich ist deine Familie, dein Mann, dein Sohn, deine Mama, auch dein Inner Circle, das sind wichtige Kraftquellen. Hast du noch andere Beispiele für das, was dir unglaublich viel Kraft gibt, gerade wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn du merkst, hey, das ist mir jetzt gerade alles zu viel, es prasselt alles auf mich ein. Mich macht es traurig, was auf der Welt passiert, etc. pp. Hast du da so Quellen des Glücks und
ja, habe ich, aber ich habe schon eine eindeutige Tendenz auch. Also ich ziehe meine Kraft und eigentlich alles, was mich prägt und ausmacht, schon aus zwischenmenschlichen Beziehungen in erster Linie. Also
aus Gesprächen, aber auch aus einfach Dasein, also dass man einfach mit dem.
Ja.
Das muss ja nicht immer nur sprechen, das reicht ja schon. Wenn man
ja, aber ich bin, natürlich sehr wortlastig leider, das muss ich leider auch dazu sagen.
Da sind die Männer manchmal so kleine Muffeln. Ja. Ich möchte einfach nur hier auf der Couch sitzen und puscheln.
Weißt du, ich bin leider noch nicht dahin gekommen, also ich bin kein Mensch, der in seinem Zimmer meditiert. Aber ich höre sehr genau hin, wenn Leute davon berichten und erzählen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da nicht selber gerne irgendwann hinkommen würde. Ja, ich bin eher vom Naturell her ungeduldig und so. Bei mir ist dann, aber ich glaube felsenfest daran, dass diejenigen, die meditieren oder diejenigen, die Yoga machen oder wie auch immer und da ein Glückserlebnis draus ziehen können, dass das seine Berechtigung haben wird.
Aber du hast es noch nie probiert.
Ich habe es probiert. Probiert habe ich schon, aber mein Geist ist dann auch so unruhig. Ja. Wenn ich habe mir so eine App runtergeladen, irgendwie zum besser Einschlafen. Calm heißt die, oder
sag wie die heißt. Doch, Calm, ja, ich glaube.
Und da bin ich dann auch so, ich beobachte mich dann selber so wie von außen und denke so, okay, jetzt holst du dir die, was gibt's da, Play. Und dann versuche ich da 10 Minuten mich irgendwie und merke schon, wie ich noch, gibt's da keinen richtigen Bezug zu. Auch Yoga habe ich probiert und Meditation, da bin ich wahrscheinlich ganz weit von entfernt. Aber ich würde da gerne irgendwann näher hinkommen. Das, was mir die Meditation und das Yoga und alles ist, ist wahrscheinlich der Waldspaziergang mit meinem Hund. Ja.
Manchmal hast also du ja meditativ, sein, du hast meditative Momente, ohne dass du es richtig mitbekommst. Das ist ja das, ja. Und ich höre immer von Menschen, die so Fans von Meditation sind, dass es wohl eine gewisse Ausdauerbedarf. Man muss irgendwie das hinbekommen, mal diesen Schalter umzudrehen, weil das ist bei einigen Dauerzeit länger. Sprich bei dir und ich probiere es erst gar nicht, weil ich auch weiß, ich kriege das irgendwie nicht hin. Und wenn du das erstmal weißt, wie es geht, dann kannst du es auch sehr schnell abrufen. Also am Grunde ist es sehr erstrebenswert, weil das soll wohl wirklich unglaublich helfen, innerhalb von 15 Minuten so eine tiefe Wärme zu verspüren, so eine Ruhe. Und also eigentlich, ich muss das auch mal, probieren.
Wir müssen das nochmal probieren. Das kann so nicht stehen gelassen werden.
Wir alle können ja auch den Geist überlisten und wir können uns auch positiv manipulieren, das Unterbewusstsein manipulieren. Hast du dich dabei auch schon mal ertappt, dass du das tatsächlich machst, so dass du dir selber auch so positiv was sagst, komm Alex, das schaffe ich und das wird gut? Oder bist du da eher zu rational für und zu selbstkritisch?
Da bin ich eher, das schaffst du auf gar keinen Fall. Aber egal, das
also eher negative Konditionierung.
Furchtbar. Und da habe ich dann aber zum Glück eben tolle Menschen an meiner Seite, die, wenn ich diese Gedanken laut ausspreche, sagen, so ein Quatsch, stopp, hör auf damit, das ist so und so. Ja.
Okay.
Ja. Und tatsächlich, weißt du, beim Drehen zum Beispiel, ich hatte früher so eine Tendenz und irgendwann ist Sam aufgefallen und der hat mich darauf aufmerksam gemacht und der hat gesagt, versuch das doch mal nicht zu machen. Und das mache ich seitdem nicht mehr und das ist super. Und jetzt erzähle ich dir nämlich mal, was das ist. Wenn eine schwere Szene auf dem Programm steht und ich weiß, dass man da sozusagen aufmachen muss und sehr verletzlich sein muss, um das hoffentlich so spielen zu können, dass es am Schluss das ist, was man sich selber wünscht und was man auch möchte, was beim Zuschauer ankommt. Ja?
Zum Beispiel Szenen, die man in Töchter bewundern kann, kann ich ja nochmal den Bogen spannen, weil das sind ja so Szenen, wo ich dachte, habe ich dich auch gefragt, wie hast du das gemacht, weil du da so diese Traurigkeit so wahnsinnig gut transportiert
hast. Und das ist schwer
hast.
Manchmal, ja, weil du, genau, du musst es ja doch irgendwo herholen. Ja.
Ist schwierig, wenn man vorher rumarbeitet am Set, ne, und irgendwie total so Happy Vibes.
Ja, aber es kann trotzdem manchmal der bessere Spielmoment sein, klar, weißt du, auch da gibt es leider keine Regeln.
Nee,
ja.
Stimmt, klar.
Aber früher, wenn ich irgendwie, oder ja, jemand wird verrückt und hat so eine Szene irgendwie, wo man an der Grenze zum Verstand verlieren steht oder wie auch immer. Ja. So Dinge, vor denen man auch Respekt hat und wo man als Schauspieler, jeder Schauspieler, glaube ich, vorher da sitzt und denkt, ach, hoffentlich wird das was, hoffentlich kriege ich das hin. Da hatte ich früher so eine Tendenz, dass ich an den Drehort gegangen bin und allen, der Maskenbildnerin, der Garderobiere, noch irgendwie beim Frühstück, meinen Kollegen und nochmal in der Maske und womöglich noch am besten dem Regisseur oder der Regisseurin gesagt habe, ich habe total Angst, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und Sam hat immer zu mir gesagt, warum sagst du das überhaupt? Denk das doch einfach, wenn es nicht anders geht. Aber wenn du es einmal laut ausgesprochen hast, dann packst du den Leuten diesen Gedanken in den Kopf und selbst wenn du gut bist, wird deine Regisseurin oder dein Regisseur vielleicht dastehen und sich fragen, ob du es nicht doch noch hättest besser machen können, nur weil du dich quasi schon unter Wert verkauft hast und etwas geteilt hast, was sonst gar nicht da gewesen wäre, ja. Und als der Sam mir das einmal in aller Deutlichkeit so dargelegt hat und erklärt hat, habe ich gedacht, der hat so recht. Ja, dieses schon vorab irgendwie, als würde ich mich darauf vorbereiten, aber in Wirklichkeit helfe ich keinem damit, weder meinem Regisseur noch mir selber, schon gleich gar nicht. Und dann habe ich das aufgehört. Seitdem gehe ich nicht mehr, auch wenn ich innerlich Angst oder Respekt vor einer Szene habe oder solche Gefühle in mir trage, ich mache das nicht mehr. Ich gehe nicht mehr an den Drehort und erzähle allen, oh
aber
Gott,
ist doch
ich
gut, also
so
du bist lernfähig. Das ist doch schon mal gut. Ne? Einige wiederholen ja auch die Fehler, die sie machen, immer wieder, weil sie einfach nicht aus ihrer Haut kommen. Ja. Aber das ist doch super. Das lässt doch hoffen.
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug.
ja. Das ist es tatsächlich, ja.
Deswegen ist mir dieser Spruch so hängen geblieben.
Glaubst du in manchen Momenten an Vorhersehung und Schicksal? Dass irgendwie schon auch einige Dinge einfach vorbestimmt sind, dass es einfach so sein soll. Ja. Warum kannst du das präzisieren? Weil also ist das so eine Eingebung oder weil es einfach passt?
Ich glaube, ich bin so ein Mensch, der eher in allem, wie ich bin und wie ich Dinge betrachte und das Herz, weißt du, ich glaube ja immer, das ist so, ja, ich glaube, in allem, wie ich bin, bin ich eher dieser Richtung zugeneigt, ja. Zum Beispiel, als ich mich in meinen Mann verliebt habe, da habe ich natürlich gedacht, irgendwie, das kann unmöglich Zufall sein, ja. Eine Rumänin und ein Engländer, die sich in Nottingham begegnen und was wir für Wege gegangen sind, damit wir beide zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sind und dann diesen Weg miteinander gehen können, das kann ja kein Zufall sein.
Stimmt. Ja, oder dass du jetzt zwei.
Aber selbst, weißt du, selbst bei der Birgit, die meine Kollegin Birgit Minnichmeier, die andere Tochter im Film, die Haupttochter sozusagen, oder nein, wir sind beide die Töchter sozusagen, schon. Die Birgit und ich, ja. Birgit und ich haben das erste Mal miteinander gespielt bei der Untergang und hatten damals, und Birgit und ich sind sehr unterschiedliche Wesen und uns natürlich aber auch total ähnlich in vielerlei Hinsicht. Aber wir sind so ein bisschen wie Betty und Martha, einfach auch sehr unterschiedliche Frauen, ja. Trotzdem gab es, ohne sich das besser erklären zu können, eine starke, herzliche Verbindung zwischen uns damals schon. Dann sind die Jahre sehr schnell verflogen, ja, und plötzlich sind fast 20 Jahre vergangen und wir sehen uns bei diesem Casting wieder und sie fällt mir um den Hals und umarmt mich auf so eine herzliche Art und Weise, dass ich schon denke, das gibt's doch gar nicht, und wir laufen beide in diesen Castingraum rein und ich sage laut, weil ich mich so über Birgits Begrüßung, über diese herzliche Begrüßung gefreut habe, umarme sie und sage, na, die wären ja verrückt, wenn sie uns nicht besetzen würden. So, und dann wurden wir besetzt und dann haben wir diesen Film angefangen und dann wurde der durch Corona und die Pandemie und den Lockdown unterbrochen und dann sah es meiner Meinung nach auch so aus, als würden wir den nie im Leben fertig drehen können, haben wir dann aber doch hingekriegt, aber und jetzt habe ich den fertigen Film gesehen, an dem ich wahnsinnig hänge, und wenn ich die Birgit und mich sehe, dann denke ich, das sollte so sein.
Ja. Ja, irgendwie. Ja, oder dass du jetzt zwei Rollen so mit Vater-Tochter-Beziehung genau. hast du ja auch gesagt.
Ne? Genau. Ja, mein neues Genre, Vater-Tochter, ja. Das kann doch gar nicht, das kann sich doch keiner ausdenken, sowas. Das soll einfach so sein.
Eine große Frage, was, lieber Alexandra, ist für dich ein essentieller Schlüssel für ein zufriedenes, wenn nicht sogar glückliches Leben? Ich weiß, schwere Frage, aber jeder zieht ja andere Dinge aus dem Leben, die ihn glücklich machen, dass man sagt, ja, das Leben fließt so, wie ich mir das wünsche und dass ich einfach zufrieden bin und mich auf jeden neuen Tag auch freuen kann, was ja leider auch ganz, ganz viele Menschen nicht können, die.
Ja, offen bleiben, glaube ich, ja. Offen bleiben und mit dem Herzen eher manchmal als mit dem Verstand und mit dem Druck, der da auch mit verbunden ist. Ja, ich muss noch das und ich muss. Vielleicht dieses Muss auch mal weglassen und einfach darauf vertrauen, dass die Dinge so passieren, wie sie sollen und doch dieses Versuchen, mehr im Moment zu sein.
Ja.
Nicht zu sehr immer in die Vergangenheit zurückzublicken oder zu sehr nach vorne und eventuell Zukunftsängste entstehen zu lassen oder wie auch immer, sondern wirklich versuchen, im Moment zu sein und sich über Dinge zu freuen, weil es gibt immer, immer ganz viele Dinge, über die man sich freuen könnte, nur manchmal vergisst man es einfach auch.
Ja, und die man einfach übersieht und sich dann in so einen negativen Flow verliert und gar nicht merkt, dass man auch, wenn es einem angeblich schlecht geht, privilegiert ist und dass man schöne Dinge erleben kann.
Genau, ne? Was man alles hat.
Ja. Mhm. Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens? Auch eine schwere Frage. Ich weiß ja, vielleicht fällt dir was an. Also es ist ja nicht immer nur einfach. Also das Leben ist was Wunderbares, was Einzigartiges, aber es ist auch manchmal ein Kraftakt und es ist eine Herausforderung.
Total. Und ich weiß gar nicht, das ist natürlich immer wieder die Aufgabe, ja, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, auch wenn man Angst hat oder auch wenn man sich in einer schwierigen Lebensphase passiert, wenn was Trauriges passiert, wenn was Unerwartetes passiert, wenn man selber an keinem glücklichen oder guten Punkt steht, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern da die Kraft aufzubringen, ja, sich wieder aufrecht hinzustellen und weiterzukämpfen. Mhm. Also ich glaube, dieses Weiterkämpfen im positiven Sinne, ja, sich selber nicht aufgeben, nach Lösungen suchen, anstatt, ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
Und nicht zu kritisch mit sich selbst sein, kann ich dir sagen, weil das höre ich heraus, dass
das meine große Spezialität
ist. Ja, aber ich erkenne mich ja da in dir wieder. Finale Frage, liebe Alexandra. Wenn du deinem 18-jährigen Ich mit der Erfahrung der heute so gestandenen Frau einen Rat fürs Leben mitgeben könntest, was würdest du der ganz jungen, naiven, unbefangenen Alexandra auf den Weg geben?
Ja, schon mir mehr zu vertrauen, mir selber mehr zu vertrauen und mich nicht zu sehr von äußeren Einflüssen aus der Bahn werfen zu lassen und ja, an sich selber zu glauben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht an mich geglaubt habe, aber ich habe auch viel an mir gezweifelt einfach. Und mich haben eben äußere, also Reaktionen anderer und so, das hat ganz, ganz viel mal mit mir gemacht. Wenn ich was gemacht habe und ich habe mich gefreut und bin da irgendwie zu naiv oder in eine Situation reingestolpert und irgendwer hat dann gesagt, das finde ich schlecht, damit kann ich nichts anfangen oder so. Das sind Sachen, die haben so viel mit mir gemacht und eben, ich glaube, wenn man dann im späteren Verlauf lernt, mehr bei sich zu bleiben und das auch zu akzeptieren, dass das nun mal so ist und dass Menschen auch unterschiedliche Sichtweisen haben und unterschiedliche Schwächen und Stärken, das ist eine gute Sache. Aber ja, mehr Selbstvertrauen, glaube ich. Einfach mehr Vertrauen darin, dass alles okay ist, so wie es ist.
Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Film Töchter.
Dankeschön.
Für alle Projekte, die du jetzt in der Zukunft vor dir hast. Es war wie immer ein ganz besonderes Fest, mit dir sprechen zu dürfen.
Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben.
Vielen lieben Dank, alles Liebe dir.
Dir auch, danke.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.